Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Ich bin Thorsten von vertriebsansatz.de und die heutige Folge ist mal wieder der Beweis dafür, warum es clever ist, dass die Domain zu diesem Podcast vertriebsansatz.de heißt, denn es geht um Vertrieb und es geht um die Zielgruppe Boomer, es geht um das Thema Pflege und das Thema Altersvorsorge für die Boomer. Und ja, da gibt es richtig coole Ansätze, denn mein heutiger Gast ist kein geringerer als Maximilian Beck, der CEO der Ideal Versicherung. Und ja, Max ist ein wirklich spannender Kandidat, denn ja, auch er hat seine Vertriebskarriere im Strukturvertrieb bei Tekis damals gestartet, hat es dort bis zum Divisionalmanager geschafft und hat dann eigene Unternehmen gegründet, war zwischenzeitlich Vorstand bei der Basler und hat dort die heutige Baloise BU mitentwickelt und ja, noch viele, viele andere Stationen durchlaufen. Und ja, wir haben fast 45 Minuten gesprochen und es war wirklich sehr kurzweilig und wir hätten wahrscheinlich sogar anderthalb Stunden sprechen können, aber wir beide mussten danach noch in einen anderen Termin, also werden wir das Gespräch irgendwann mal weiterführen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit der heutigen Folge und meinem Interview mit Max Beck. Also viel Spaß. Hallo Max, schön, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sehr gerne und ja, ich glaube, es wird heute mal endlich mal wieder richtig schön vertriebslastig, denn ich erinnere mich an unser Vorgespräch und das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, jetzt wird es auch gut. Aber bevor wir in das Fachliche und in den Sales-Modus schalten, lass uns ein bisschen über dich sprechen, weil ich glaube, viele kennen dich, aber viele auch nicht, weil hier hören ja auch viele Jüngere zu, die vielleicht noch gar nicht wissen, wer du bist.
Na, vielen Dank, das geht ja gut los.
Ja, genau. So, ja, gut. Das war jetzt schon mal der erste
Fail. Nee, super, zum Warmwerden, danke. Schöner Einstieg. Also ich bin heute Morgen mit meiner Tochter hier in Richtung Büro gefahren. Die ist 18 und hat jetzt gerade angefangen zu studieren. Für die bin ich auch ein alter weißer Mann. Also insofern bleiben wir heute im Thema.
Ja, guck mal, das passt doch. Sehr schön. Ja, lass uns mal ein bisschen schnacken, wie es bei dir gelaufen ist. Also du bist ja wirklich schon durch viele Stationen gegangen im Finanzdienstleistungsbereich. Ja, hol uns doch mal ein bisschen ab. Wie ist das bei dir losgegangen?
Na, ich habe an der Bundeswehr-Uni in Hamburg studiert. Das ist jetzt wirklich lange her. Nicht ganz 30 Jahre, aber ich glaube, ich habe da 95 im Herbst angefangen. Also 29 Jahre her, wenn ich das jetzt im Kopf gerade richtig überschlagen habe. Und die Bundeswehr-Uni Hamburg ist eine tolle Universität, jetzt ja Helmut-Schmidt-Universität und zeichnet sich noch durch eine zweite tolle Sache aus, dass es nämlich einen Finanzdienstleister da gab, die mittlerweile sehr, sehr gut bekannte Tekis, hieß früher noch anders, eine der Vorläufergesellschaften. Du kennst die ja auch, Thorsten.
Ja, richtig.
Und die tummelte sich an der Uni und irgendwann sprachen die auch mich mal an. Und weil ich mir damals sagte, als BWL-Student, Wirtschaft findet halt in der Wirtschaft statt. Also du musst da einfach was machen und sich einfach nur das theoretisch anhören reicht nicht. War ich dann ganz offen und dann haben die mich mal mitgenommen, ja, haben mich beraten. Dann die klassische Frage, sag mal, fandst du es jetzt schwer? Ja. Nö, man ist ja jung und unerfahren und weiß noch nicht, in welche Richtung es läuft. Hättest du auch gekonnt? Nächster Fehler? Ja, klar. Okay, alles klar. Wann geht's los? Ja. Und dann war ich halt auf dem Seminar und wir reden ja über Mitte der 90er, ne? Das war alles noch ein bisschen unkomplizierter. Da gab's ja noch kein Vermittlerregister. Man musste sich noch nirgendwo anmelden. Nein, doch, man musste zum Gewerbeamt gehen. So, und so bin ich in die Finanzdienstleistung gekommen, dass ich nebenher dann angefangen habe, Investmentsparen zu verkaufen, vorzugsweise in Form der fondgebundenen, ja, damals war es noch eine fondgebundene Lebensversicherung, dann wurde es ja die fondgebundene Rentenversicherung. Ja. Aber im Wesentlichen, wie hat mal jemand so schön gesagt, haben wir das Evangelium des weltweit anlegenden Aktieninvestmentfonds gepredigt.
Ja, cool. Ja, ich kenne natürlich viele Geschichten aus dieser Zeit, weil ich 2006 in die Tekis-Welt eingetreten bin. Und nicht über die Uni, aber auch aus dem Fachgymnasium war das, glaube ich, damals sogar noch raus. Und da waren natürlich viele Menschen, die dann auch immer von früher erzählt haben, weil auch ja 2006, 2007, 2008 kamen ja schon so die ersten Reformen mit Weiterbildungspflichten und oder damals, bestimmt gar nicht, Weiterbildung war das noch gar nicht. Damals war es ja, dass du überhaupt erstmal eine Zulassung brauchtest als Vermittler.
Genau.
Genau. Und also der 34D wurde sozusagen eingeführt. Ja. Und da kamen dann natürlich schon so die ersten Stories von, ach Mensch, ja, früher war doch irgendwie alles einfacher und besser.
Na, 34C brauchte ich auch damals, weiß ja. ich noch. Und es gab ja auch eine Gewerbezulassung. Also sowas ähnliches wie ein 34D, hieß der sogar 34D. Also etwas brauchtest du zum Versicherung vermitteln. Und ja. wenn du dann anfingst, Investmentfonds direkt zu verkaufen, brauchtest du ein 34C. Den gibt's ja immer noch.
Ja,
und insofern ist mir das auch nicht völlig fremd. Ja, die Weiterbildungspflicht kam dann noch dazu, dass du dich überhaupt registrieren musst bei der IHK. Das kannte ich damals noch nicht. Insofern, ja. Thorsten, habe ich jetzt die wilden 90er noch erlebt und du bist dann schon in den gesitteten 2000ern in die Branche gekommen, auch als ja aus den drei Schichten, nee, aus den drei Säulen der Altersvorsorge drei Schichten geworden waren. Das ja, war ja schon ja. mal so eine richtige Zäsur. Und du bist ja, ja ein Jungspund, stimmt. Du kamst ja wirklich erst ja, danach. Ja.
Meine 90er waren auch wild, aber da war ich halt im weiterführenden Schulprogramm und habe meine Jugend ausgelebt. Also von daher waren ja, sie wild in einem anderen Kontext.
Auch gut.
Ja, vertiefen wollen wir das jetzt nicht.
Ja, was ja, willst cool. du sonst noch wissen? Dann habe ich halt...
Lass uns mal kurz da bleiben, weil von Erzählung nach warst du ja nicht unerfolgreich in dem System Tekis, ne? Also ja. Ich habe den einen oder anderen kennengelernt, der dich aus der Zeit noch kennt und ja, die sagten mir alle, ja,
ich schon.
Ich jetzt schon, ja genau. Ja, also erzähl mal gerne ein bisschen, wie deine Laufbahn auch dort war, denn wenn wir jetzt aufhören würden, darüber zu reden, könnte man ja denken, naja, der ist halt irgendwie Seniorberater geworden und hat dann irgendwann gesagt, ich werde Makler oder irgendwas. Aber so war es ja bei dir nicht.
Nee, ich war schon Divisionalmanager und in ziemlich kurzer Zeit, ich will jetzt hier nicht gnadenlos aufschneiden, aber könnte sein, dass es bis heute die kürzeste Zeit zum Divisionalmanager geblieben ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr bei Tekis. Ja. Wahrscheinlich sind mittlerweile welche noch schneller gewesen. Eigentlich bemerkenswert, weil ich habe mich mit dem Verkaufen immer ein bisschen schwerer getan. Aber als ich dann mal die erste Stufe erreicht hatte, Mann, wie hieß denn das früher? Basic, später halt dann Juniorberater oder so. Hier darf man ja so ein bisschen, wir sind ja unter uns, also hier darf man ein bisschen technische Begriffe verwenden. Ja. Dann ging es dann relativ schnell, weil dann habe ich einfach mal ein paar gute Leute um mich rum angesprochen. Das war natürlich der Vorteil der Bundeswehr-Uni, dass du da interessante Leute um dich rum hattest, wollt ihr da nicht mitmachen. Und dann ging es relativ schnell. Dann bin ich irgendwann Anfang der 2000er Divisionalmanager geworden. Die große Krone und Auszeichnung der Generalmanager, den zu dem du ja ernannt werden musstest, das war mir dann nicht mehr vergönnt. Ich bin dann im Rahmen der Übernahme durch den AWD ausgeschieden.
Ja.
Hatte danach nochmal ein eigenes Vermittlungsunternehmen, wo wir auch ziemlich von null wieder in Richtung 200-300 Vermittelnde muss das gewesen sein, aufgebaut haben.
Ja.
Und bin dann da ausgeschieden 2004. Ja, genau, das war vor 20 Jahren. Bei Tekis war schon Ende vor 2001 muss das gewesen sein, AWD-Übernahme. Ja. Hab aber natürlich, du hast es schon so leicht angedeutet, immer noch ganz, ganz viele Kontakte in die Tekis und in ganz viele andere Unternehmen. Und das Wunderbare ist ja, fast alle, die mal mit mir zusammen angefangen haben und bei denen ich auch die Ehre hatte, denen was auszubilden, sind in der Branche geblieben. Das hätte ich damals nie geglaubt. Zeigt zwei Dinge, es waren gute Leute und es ist einfach eine tolle Branche.
Ja, total. Wenn wir gerade da sind, ich habe tatsächlich gerade heute Morgen einen Kommentar abgesetzt zu einem Beitrag, wo es um das Thema Nachwuchs insbesondere in der Maklerschaft geht, ne? Und da wurde so, ich glaube, von jemandem, den du auch kennst, von dem Thomas Cordes heißt der, der hat so die Frage aufgeworfen, hey, kann es der Anspruch sein der Maklerwelt, dass man sich halt an den großen Vertrieben, an den AO-Organisationen der Versicherer bedient? Da würde mich mal deine Sicht der Dinge interessieren. Wie schaust du auf dieses Thema Nachwuchs, insbesondere im Maklersektor? Also ist es auch aus deiner Sicht eher ein, man bedient sich an den Strukturvertrieben und an den AOen, oder siehst du da auch noch andere Wege?
Ja, es gibt auch andere Wege. Also sicher viele, die hervorragend bei Tekis, aber auch bei Swiss Life Select oder Telis, Bonn Finanz, und jetzt könnte ich ja noch 10 aufzählen, die da super ausgebildet werden, stellen irgendwann fest, Der Vertriebsaufbau ist mein Ding nicht. Da haben ja die Vertriebe dann auch klug reagiert. Das ist ja auch eine Entwicklung, die schon 10, 15, 20 Jahre alt ist, dass sie die Praxiskarrieren eingeführt haben. Weil
Ja.
du willst ja nicht unbedingt deine vertriebliche Heimat verlassen. Du stellst halt nur fest, dass du nicht der Rekrutierer bist, sondern eben lieber selber am Tag drei, vier Beratungen machst. Ich habe ja schon mal angedeutet, bei mir war es ja eher andersrum. Deswegen
Ja.
hatte ich das Problem nie, aber ich habe viele super Leute kennengelernt, die dann einfach nicht so glücklich wurden, wie sie hätten werden können, also ihr Potenzial nicht entfalten konnten.
Ja.
Und die sind, bevor es diese Praxiskarrieren gab, glaube ich, noch häufig dann einfach ausgeschieden, sind Makler geworden
Ja.
oder irgendwo Mehrfachagent und haben der Branche damit immer hervorragenden Nachwuchs zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, es lässt sich nicht ernsthaft bestreiten, dass die guten, großen Qualitätsvertriebe immer wieder maßgeblich für Nachwuchs gesorgt haben, auch für die gesamte Vermittlerschaft.
Ja.
Aber natürlich haben Maklerhäuser, Mehrfachagenten auch selbst Nachwuchs rekrutiert, ausgebildet, erfolgreich gemacht.
Ja,
Ich glaube,
ja.
das ist heute ein echtes Thema. Die Vermittler sind ja so im Durchschnitt 55, 56, 57,
Ja.
wollen zwar noch 10 Jahre machen, ist ja klar. Warum willst du auch heute aufhören? Bist ja ein junger Mensch mit Ende 50,
Ja, richtig.
hast noch wahnsinnig Energie und außerdem der Job macht ja Spaß und du bist ja jetzt mal da, wo du sein wolltest, als du mit Mitte 20, Ende 20 angefangen hast, dass du nämlich weiterempfohlen wirst, dass du tolle Bestandsprovisionen beziehst, von denen du deine Infrastruktur bezahlen kannst. Und dennoch wären es natürlich weniger, weil irgendwann wären sie dann halt auch mal 70 in 10, 15 Jahren und stellt sich schon die Frage, was dann? Da versuchen wir
Ja.
ja auch gegen anzuarbeiten als Branche. Du warst ja bestimmt auch gerade auf der DKM, ich auch.
Richtig, ja.
Der Jungmakler Award ist ja schon ein wichtiges Thema seit vielen, vielen Jahren. Aber zu deiner Frage zurück, ja, die Vertriebe haben, glaube ich, in den letzten 20, 30, 40 Jahren da eine ganz wesentliche Rolle gespielt.
Ja, okay, genau. Das war ja auch so der Kodex oder der Rahmen an. Aber generell glaube ich auch, so wie du es auch sagtest, dass mittlerweile einfach auch viele Unternehmen, die schon auch, wo zumindest die Köpfe wahrscheinlich irgendwann mal aus so also einem System ausgestiegen sind, aber heute halt auch gute Nachwuchsarbeit leisten und unmittelbar für den Maklermarkt, ne? Also jetzt nicht dann für die klassischen Vertriebsorganisationen, sondern eben im Maklerstatus ausbilden. Sehe ich schon, ist aber natürlich im Verhältnis zu den großen Vertrieben ja einfach zu vernachlässigen, weil es einfach nicht so die Masse ist, ne? Ist klar. Ja, okay, gut. Zurück zu dir. Du hast 2004 irgendwann dann gesagt, du steigst aus deinem eigenen Unternehmen dann auch wieder aus. Wie ging es dann weiter?
Ich habe dann Familie gegründet, was jetzt auch nicht unerfolgreich war. Ich habe jetzt 5 Kinder zwischen 20, na gut, der wird 20, mein Ältester, der
Ja.
übrigens jetzt auch schon in der Finanzdienstleistung ist. Der ist dualer Student seit einem Jahr bei Verti in Teltow hier vor den
Ah,
Toren
cool.
Berlins
Ja.
und reguliert schon fleißig Kfz-Schäden. War so mein Rat. Ich habe gesagt, lerne erstmal was Vernünftiges, also
Ja.
was man immer braucht. Und vor allem finde ich das ganz gut, so ein Geschäft von der Pike auf zu lernen.
Ja.
Meine Tochter, erwähnte ich ja gerade, ist jetzt auch duale Studentin, aber bei Alstom, also die konnte ich für die Finanzdienstleistung nicht gewinnen. Schade, aber ist dann halt so. Und dann kommen noch 3 Söhne. Der eine wird jetzt 15 nächste Woche und dann haben wir noch 11-jährige Zwillinge. Insofern hat mich das jetzt seit 2004, seit meinem Ausscheiden aus dem echten Vertrieb, ganz schön umgetrieben. Ich habe dann fertig studiert, weil ich ja mehr oder weniger zufällig auch an der Uni in die Vertriebslandschaft reingestolpert bin
Ja.
und habe dann doch noch mal so, wie alt war ich da, um die 30 gesagt. Ja, schon eher 33, studiere ich nochmal fertig.
Ja.
Das war liegen geblieben, ist der Vertriebskarriere zum Opfer gefallen.
Ja.
Und fing dann an, 2006, glaube ich, nochmal meine zweite Karriere zu starten, auch von der Pike auf, nämlich bei Advocat als Produktmanager. Das waren 2006 auch noch exotische Jobs. Mittlerweile, ja, 15 bis 20 Jahre später völlig normal.
Ja.
War nochmal gut, das Arbeiten, so das klassische Arbeiten in einer Nicht-Vertriebsorganisation zu lernen und auch
Ja.
wirklich von der Pike auf zu lernen. Und wurde dann nochmal wahrscheinlich der älteste Vorstandsassistent Deutschlands, fand ich gut. Der Deutsche Ring, den es damals noch gab in
Ja.
Hamburg, der ziemlich viele Vertriebsabenteuer hatte, Formex, OVB, Zeus. Hat dann schon erkannt, okay, der kennt sich scheinbar mit Vertrieb aus, den werben wir mal an.
Ja.
War gut, da nochmal jahrelang Vorstandsassistent zu sein. Ich war es auch viel zu lange, weil bekanntlich gab es ja beim Deutschen Ring dann einige Umbrüche. Und bin dann, glaube ich, vom Signal Iduna Stamm des Deutschen Rings nochmal zum Basler Stamm rüber gewechselt. Das muss irgendwann vor, das war 2011 oder so. Und dann habe ich mich durch diverse Projekte so durchgekämpft und habe versucht, mich nützlich zu machen. Unter anderem habe ich mal Tarifrechner vereinheitlicht. Da war ich sehr unerfolgreich. Ich habe Vertriebsportale, sollte ich zusammenführen. Da war ich auch eher unerfolgreich. Also das war nicht meine Stärke. Projektleiter für solche eher technisch
Ja.
angehauchten Themen, muss ich sagen. Und dann hat man mir mal was gegeben, was ich konnte und mir Spaß machte, nämlich bau doch mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die möglichst den Markt räumt. Und
Ja.
daraus wurde dann die Baloise Berufsunfähigkeitsversicherung. Seit 2016 hat die, glaube ich, in den 7, 8 Jahren für ordentlich Aufsehen und Furore gesorgt, auch dank der guten Arbeit der vielen Leute, die das dann nach mir erfolgreich weiterbetrieben haben. Und dann wurde ich Vorstand, weil ich das Glück hatte, dass der Vorstand, den ich sehr schätzte, der mein direkter Chef war, zurück in die Schweiz gegangen ist und mich empfohlen hat. Und
Bei der Basler damals noch.
bei der Basler, genau.
Ja.
Und da bin ich dann am 1.9.2017 Vorstand geworden für die Lebensversicherung. Glaube ich auch bei dem Werdegang eher ungewöhnlich. Normalerweise wirst du dann Vertriebs- und Marketingvorstand. War
Ja.
jetzt für meine Laufbahn, wenn ich mal so sagen darf, irgendwie nochmal so eine Veredelung, weil das ist ja dann schon eher ungewöhnlich. Also du hast ja dann eher mit Aktuaren zu tun, mit Mitarbeitern im Service, was jetzt für mich toll war, tolle Lerngelegenheiten. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die vielen, die Geduld hatten, mich in den ganzen Sachverhalten auszubilden, die ich eben nicht in der Ausbildung oder im Studium lernen durfte.
Ja.
Und dann kam Rainer Jakobus, mein Vorgänger bei der Ideal, jetzt auch wieder mein Aufsichtsratsvorsitzender, und eröffnete mir zu seiner Überraschung, weil er ja noch sehr jung ist, aber das Ganze schon seit über 20 Jahren machte, dass er die Rolle wechseln möchte, also raus wollte aus dem Vorstandsvorsitz. Da war auch schon klar, dass er dann wieder Aufsichtsratsvorsitzender werden solle und wolle. Und dann habe ich in dem Prozess das große Glück gehabt, vielleicht auch mit ein bisschen Geschick mich da als der geeignete Kandidat zu präsentieren. Und so kam ich nach Berlin. Wir sind dann mit Sack und Pack, das heißt halt wirklich mit Frau und 5 Kindern, war die Entscheidung meiner Frau, wie in vielen wesentlichen Dingen in meinem Leben. Die hat dann gesagt, nee, fangen wir gar nicht an, Wochenendbeziehung, wir ziehen mit um. War, wie du dir vorstellen kannst, ein ziemlicher Riss mit 5 schulpflichtigen Kindern. Und von Hamburg nach Berlin ist auch ganz schöner Wechsel, haben wir dann aber gemacht und hat allen gut getan, weil du kommst ja nochmal aus deiner Komfortzone raus und musst dich halt nochmal neu bewähren. War dann 2 Jahre an seiner Seite, witzigerweise als Operations, also Service und Tagesgeschäfts- und IT-Vorstand. Da qualifiziert mich jetzt nun mal auch gar nichts dafür. Aber er suchte halt einen Generalisten, weil ihm schon klar war, eben aus seiner eigenen 20-jährigen Erfahrung als Vorstandsvorsitzender der Ideal musst du schon generalistisch geprägt sein. Du kannst dich also nicht auf deine Fachscholle zurückziehen und sagen, der Rest interessiert mich nicht. Da musst du dich schon investieren in andere Sachverhalte und permanent lernen. Und so hat er, glaube ich, Zitat war, damit er auch mal ein bisschen Maschinenraumerfahrung sammelt, soll der sich jetzt auch mal um IT und Operations kümmern. Habe ich dann auch gemacht und habe dann am 1. Juli 2023 von ihm den Vorstandsvorsitz übernommen und bin unter anderem für Personal, Revision, Controlling verantwortlich, aber auch, und das ist vielleicht auch ungewöhnlich, auch für Vertrieb, Marketing und Produkt. Und die Schnittstelle zwischen Produkt, und da kommt jetzt sozusagen meine vertriebliche Karriere, zahlt sich dann aus. Produktmanager war gut, Vertrieb war gut, Marketing habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Also die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Produkt ist, würde ich sagen, ist meine Domäne. Und ja, das versuche ich jetzt hier bei der Ideal auch schon seit einem Jahr und auch noch in den kommenden Jahren in Wirkung zu bringen, hoffentlich erfolgreich für unsere Mitglieder.
Ja, du bist jetzt seit wann CEO?
Seit 1.7.23.
23, ja, genau, okay. Ja, Wahnsinn. coole Story auf jeden Fall.
Auch. Kann man auch so sagen, ja. Wahnsinnskarriere. Bin auch wirklich stolz und nicht nur so dahingesagt, extrem dankbar und demütig für die vielen Gelegenheiten, die ich bekommen habe und bin auch dankbar den Menschen, die mehr in mir gesehen haben, als ich zu dem Zeitpunkt selber in mir gesehen habe. Hab das auch immer wieder gesagt. Also es war sicher mein Schweizer Vorstand bei der Basler, Markus Just, war aber auch Rainer Jakobus, der dann halt einfach gesagt hat, nee, bewirb dich da mal, traue ich dir schon zu. Brauchst du halt auch Leute, die, die Potenzial in dir sehen und dann eben dich auch aus der Komfortzone rausbewegen, um nicht zu sagen rauszutreten. Also beide waren jetzt auch nicht zimperlich und haben mich auch nicht geschont, weil das eine ist dann die neue Verantwortung, aber das andere ist eben der auch gerecht zu werden und du musst halt in den neuen Aufgaben meistens auch dich komplett anders verhalten als in den Aufgaben zuvor. Ja. Ist auch eine Herausforderung. Also da bin ich sehr dankbar meinen Mentoren, dass die mich begleitet haben oder im Fall Rainer Jakobus immer noch begleiten und hoffentlich noch lange begleiten.
Ja, ja, also ich finde es wirklich spannend, weil auch für dich persönlich, wirtschaftlich, klingt es ja zumindest jetzt von außen betrachtet so, dass es mal also wirklich ein Auf, ein Ab und wieder ein Auf gab. Ne? Also,
ja, so war es. So war es. Eine wilde Achterbahnfahrt, karrieretechnisch und auch einkommenstechnisch.
Ja, genau. Also und gerade da in der Phase, wo du dann gesagt hast, du hast Familie gegründet und so, war ja zumindest, nehme ich das jetzt so, war die Phase, wo es einkommenstechnisch wahrscheinlich jetzt gerade nicht die beste Zeit war.
Richtig. Zum Glück hatte ich noch Substanz. Kann ich auch, hier hören ja eine Menge Vermittler zu. Ja. Kann ich immer nur empfehlen, war auch ein ganz toller Rat. Die Person muss ich auch noch erwähnen, Sönke Missfeld, immer noch Chef der TKIS, der schon immer gesagt hatte, Leute, schafft euch Rücklagen. So, das gibt euch eine gewisse Sicherheit und auch Unabhängigkeit. Haben nicht alle gemacht, ich habe es zum Glück gemacht und so bin ich durch die Phase gekommen, die ziemlich lange war. Also es gibt Phasen, da baust du Vermögen auf und es gibt Phasen, da baust du Vermögen ab. So, und das war halt eine Endsparphase. Also Leute da draußen, wenn ihr gut verdient im Vertrieb oder anfangt gut zu verdienen, legt immer was zur Seite. Gilt eigentlich so die alte Regel, die Hälfte zur Seite legen, die Hälfte ausgeben für Dinge, die dir Spaß machen, dann hast du beide Vergnügen, nämlich zu sparen und zu leben.
Ja, ja.
Siehst du, alter weißer Mann, 51, jetzt schon am Verkünden von Lebensweisheiten. Schlimm.
Also gut. Die Erfahrung hast du ja auf jeden Fall dafür. Also manche haben ja mit 60, 65 nicht so viele erlebt wie du bisher.
Ja, ich glaube, die sind auch glücklich damit, weil vieles hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erleben müssen. Also ich habe dabei ja auch unheimlich viele Fehler gemacht, dumme Entscheidungen getroffen. Also es war ja jetzt auch nicht immer, klang jetzt vielleicht so ein bisschen autonom und selbstbestimmt überlegt, war es jetzt auch nicht immer. Aber am Ende des Tages, das Leben ist halt eine Reise und du lernst halt an neuen Stationen immer was dazu. Und so ein alter Vertriebsspruch, den darf ich ja hier vielleicht mal loswerden, der hat mir aber immer Mut und Zuversicht gegeben. Du darfst nie überschätzen, was du in einem Jahr erreichen kannst. Du darfst aber auch nie unterschätzen, was du in 10 Jahren erreichen kannst. Und da steckt unheimlich viel drin. Und so habe ich mich eigentlich immer auf 10-Jahres-Plus-Reisen gesehen und das ist eigentlich heute immer noch so. Weil dann ist so ein Fehlschlag jetzt so auf Jahressicht eben, fühlt sich dann auch nicht so existenziell an.
So, ich hatte genug. Habe ich letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen, wo wir auch so, da hatten wir so das Thema, so irgendwie ist man gefühlt permanent unzufrieden mit dem, was so gerade läuft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber man muss sich mal überlegen, dass das, was du heute hast, vor 10 Jahren wahrscheinlich das war, wo du gesagt hast, das wäre richtig geil. Und und das mal zu reflektieren, ne?
Ist
dass
so.
Man und ja, manchmal ist es ja sogar mehr als das, ne?
Das ist so, Thorsten. Also wenn ich mir so überlege heute, wow, der Job, die Frau, die 5 Kinder, die Freunde, in Berlin leben zu dürfen, ist doch mega. Das stimmt schon. Dann sehe ich mich 95 an der Bundeswehr-Uni sitzen. So, irgendwie so vage Vorstellungen vor Augen. Aber das ist viel mehr, als ich mir damals vorstellen konnte. Also insofern haben wir allen Grund, glücklich zu sein. Und ja, du kannst dir immer noch 10 Karrieren angucken, wo du sagst, wow, noch besser. Das muss ich auch neidlos eingestehen. Habe ich gerade wieder diese Woche einem meiner Kollegen, den ich jetzt nicht nenne, Respekt gezollt und habe gesagt, ich bin glücklich mit meiner Karriere, aber ich glaube, du hast eine noch krassere gemacht. Also da habe ich auch kein Problem, aber das sind nicht so viele. Und dafür siehst du ja Zehntausende, Hunderttausende Lebenswege, wo es dann wirklich vielleicht nicht so geklappt hat, also wo die Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Und da kann man einfach nur sagen, ey, vielen Dank, liebes Leben, bis hierher. Ja, dass es dir und mir jetzt so gut geht und dass wir eigentlich überperformt haben, gemessen an unseren eigenen Ansprüchen und Erwartungen. Auch dank Thorsten, auch eben dank der Tatsache, dass wir bei Tekis oder überhaupt im Vertrieb anfangen durften, wo du halt einfach wahnsinnig viel lernst, ob du willst oder nicht, in allerkürzester Zeit.
Ja, so ist es. Ja, und du kriegst halt diesen, es wird dir halt was vorgegeben, also die Möhre, der du hinterherläufst, wird halt so weit vorgeschmissen, dass du halt auch die Vision bekommst, okay, man kann richtig weit. Also, ne, es ist nicht alles
Nun,
nur auf Sicht, sondern, ja.
ich kann auch allen sagen, wenn ihr fleißig seid und integer, dann geht das. Ich glaube, du würdest das bestätigen, ne? Also, das funktioniert. Und du wirst halt nicht fürs Anfangen bezahlt, sondern fürs Durchhalten und fürs am Ende da ankommen. Und wenn ich jetzt heute meine ehemaligen Kollegen von Tekis sehe, die ja heute alle Generalmanager sind, die sind super erfolgreich. Also die führen beneidenswerte Leben, die haben Freiheit. Also ich kann das nur empfehlen, weiterhin. Es war mir halt nicht sozusagen in die Wiege gelegt, den Weg weiterzugehen. Auch okay, gut gelaufen, aber für die, die weitergemacht haben, ist es mindestens genauso gut gelaufen. Tolles Unternehmen. Hätte ich auch nie gedacht, wie sich das entwickelt. Also sensationell,
Ja,
wirklich.
ich habe auch immer noch gute Kontakte dahin und ja, finde es immer wieder inspirierend, da zu hören. Auch Sönke ist ja mittlerweile zumindest in dem eigenen Tekis-Podcast ab und zu mal zu hören.
Ja.
Und ich rufe es jetzt mal raus, weil ich auch weiß, dass du Kontakt zu ihm hast. Also wenn ich ihn irgendwann mal in diesem Podcast begrüßen dürfte und mit ihm über das Thema, was kann man so erreichen, zu sprechen, das wär cool. Ich weiß natürlich, dass er ja mit dem, was außenrum passiert, so ein bisschen seine Themen hat, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal ist es soweit. Okay, dann lass uns jetzt mal auf so ein bisschen das Vertriebliche kommen. Du stehst ja, wie kein anderer auch so ein bisschen für das Thema, mach es halt, ne? Also fokussiere dich halt auf die Dinge und leg einfach mal los. Und stehst ja heute auf Produktseite, sage ich mal, auch für Rente und das Thema Pflege. Also es geht im Schwerpunkt auch um Vorsorge bei euch. Ja, lass uns da mal einsteigen. Was bietet das Haus ideal dort für den Makler, für den Vermittler, um eben ja bei hauptsächlich aber auch Privatmenschen diese Themen Vorsorge fürs Alter, ob es jetzt eben auf der Sparseite ist oder auf der Vorsorgeseite für Pflegerisiken oder ähnliches, ja, die zu lösen.
Thorsten, wir bieten was fast keiner bietet, nämlich eine wahnsinnig spannende Zielgruppe. Wir konkurrieren alle vorne um die 20- bis 35-Jährigen. Ist auch gut und richtig so. Platzierende Altersvorsorge, fondgebundene Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung. Die Ideal hatte ja schon immer einen Fokus auf reifere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und es gibt halt nun mal 19 Millionen Deutsche zwischen 50 und 65. Das ist Generation X und hauptsächlich Generation Babyboomer, die nicht, wie ich finde, als Vertriebspotenzial ausreichend gewürdigt werden. Also, was ich anbieten kann, ist den Hinweis auf das größte Risiko für unsere Volkswirtschaft, nämlich die sprunghafte Alterung, auf die wir keine Antwort haben. Stichwort umlagefinanzierte Sozialversicherung. Das wissen wir alle so nicht weitergehen. Und es gibt eine Lösung, nämlich Vorsorge. Also, weißt du, ich habe dir hier mal mitgebracht, mal gucken, ob man das hier sieht. Du hast mir gesagt, ich luke da mal so drüber. Man kann vielleicht sogar Teile unseres Podcasts sehen. So, Pflegekollaps, die Kassen sind leer. Und das war am 8. Oktober 2024. Ist jetzt also 3 Wochen her, bummelig. Jetzt schon leer. In Deutschland werden so viele Menschen 60 in diesem Jahr wie nie zuvor und vielleicht auch nie wieder danach. So, die gehen in 5 bis 10 Jahren in Rente und die Hälfte von denen weiß, wir haben zu wenig gemacht. Die verlieren richtig Lebensqualität, wenn die in Rente gehen. Und für Pflege haben sie praktisch alle nichts gemacht. In Pflege kommen sie ja in 20 bis 30 Jahren. Das wissen die ja auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du pflegebedürftig wirst, liegt ja mittlerweile, wenn du 80 bist, bei einem Drittel, wenn du 85 bist, bei der Hälfte der
Ja.
Leute und wenn du 90 bist, bei zwei Dritteln der Leute. Und
Ja.
mein Thema ist jetzt einfach, wenn jetzt schon die Pflegekasse leer ist und vom Staat nichts mehr zu erreichen ist und auch mit Steuerzuschüssen nichts mehr zu machen ist, weil das Geld ist ja, das wissen wir ja aus dem Haushaltsstreit, jetzt schon knapp, dann bleibt doch nur Vorsorge. Und das ist jetzt nicht Vorsorge für 20- bis 35-Jährige, sondern das ist Vorsorge für 50- bis 65-Jährige. Und das ist eine richtig tolle Zielgruppe. Und ich glaube auch, da haue ich mal eine These raus, das könnte die größte Chance für Vermittlerinnen und Vermittler in den nächsten 10 bis 15 Jahren sein, die
Weil die
anzusprechen.
Kaufkraft ja auch da ist, ne?
Du,
Zumindest
das,
in der Masse,
also
ja.
man glaubt es ja nicht. Man muss sich mal vor Augen führen, das ist die, das sind viele. Die haben Vermögen. Natürlich nicht alle, aber
Ja,
per
klar, ja.
Saldo als
Ja.
Kohorte haben die Vermögen. Die haben Einkommen. Die haben häufig zwei Einkommen, weil eben die Frau jetzt auch wieder angefangen hat zu arbeiten. Die Kinder sind aus dem Haus. Das Häuschen ist meistens schon abbezahlt. Vielleicht sind sogar alle großen Anschaffungen schon getätigt. Diese 50- bis 65-Jährigen sind verantwortlich für weit über 50% des privaten Konsums in Deutschland. Ich meine, wer reist denn heute im großen Stil teuer? Das sind die 60 plus minus Jährigen. Wer konsumiert denn die teuren Dinge? So, und gleichzeitig wissen sie, boah, in 5 bis 10 Jahren verliere ich richtig Lebensqualität. Das heißt, das ist ein Moment, als Berater, als Beraterin muss ich jetzt eigentlich einfach nur meinen Job machen, ansprechen. Und
Ja.
da hast du recht, da stehe ich für, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also da kann man jetzt rumtheoretisieren, welche Ansprachemöglichkeiten brauche ich? Das Übliche, welche Einwände könnten alle kommen? Ja, es werden wieder alle Einwände kommen, die kommen aber auch bei den 20- bis 35-Jährigen. Die muss ich dann halt behandeln. Ich muss die Vorwände halt behandeln und ich muss dann halt an den Tisch kommen und sagen, ey Leute, jetzt mal ehrlich. Ihr wisst doch, Pflege wird euch eine Eigentumswohnung kosten. Wenn das für euch kein Problem ist, die nicht zu vererben an die Nachfolger, alles gut. Aber dann unterschreibt mir das jetzt hier kurz. Also von 10, die ich anspreche, werde ich wahrscheinlich ein paar Termine bekommen. Und in den Terminen, wenn ich nicht verkaufe, muss ich mir zumindest die Haftungsfreistellung holen. Weil das sollte keiner derer, die jetzt hier zuhören, in 10, 15, 20 Jahren erleben, dass aus dem Kundenstamm die Frage kommt, warum hast du nicht? Warum hast du mich nicht einfach darauf angesprochen?
Ja.
Und das ist im Moment der Ansatz, der ideal, der zugegeben von aus meiner Sicht viel zu wenig Mitbewerbern mitgetragen wird. Dieses demografische Problem, da gehen wir der Politik ein bisschen auf den Leim, wird von uns einfach übersehen. Dadurch geht es aber nicht weg, es wird von Jahr zu Jahr größer. Die Babyboomer gehen ja jetzt erst in Rente in den nächsten 10, 15 Jahren. Jetzt kriegen sie noch ein Rentenpaket 2, das kostet 500 Milliarden bis 2045. 500 Milliarden, von denen keiner weiß, wo sie herkommen.
Ja,
Deswegen werden sie
richtig.
jetzt die Schuldenbremse natürlich abschaffen, weil man wird sich das schlicht und ergreifend leihen. Weil bis wir die Staatsverschuldung von Frankreich haben oder gar Italien, können wir ja noch doppelt bis dreimal so viele Staatsschulden aufbauen. Die wirst du ja trotzdem irgendwann, wenn nicht zurückzahlen, aber mal zinsmäßig bedienen müssen. Und insofern wird von den staatlichen Systemen keine Entlastung kommen. Alles, was auf Umlage basiert, wird von Tag zu Tag schwerer. Wir pumpen uns jetzt als Gesellschaft noch so lange Geld, wie es irgendwie geht. Das wird auch endlich sein. Wer aber davon nicht abhängig sein will, was der Staat in 30, 40 Jahren vielleicht so zuteilt an Altersvorsorge, an Pflege, an Gesundheitsversorgung, der soll doch bitte vorsorgen. Und dann reden wir jetzt halt über 55- bis 65-Jährige, die das Geld schon haben. Und die muss ich halt ansprechen. Und die muss ich halt auf dieses Problem aufmerksam machen. Ja. Und das ist eigentlich wie früher, Thorsten. Wir haben es ja mit Investmentsparen auch gemacht. Am Ende haben wir doch gesagt, okay, wir rufen jetzt einfach 100 Leute an, die uns am Herzen liegen und sagen, bist du schon Investmentsparer? Und dann lebe ich halt damit, dass ich von 70 bis 80 die Antwort kriege, lass mich in Ruhe. Ja, okay. Aber mit 20 bis 30 Leuten habe ich ein Gespräch.
Ja,
Und das ist doch
richtig.
schön. Und bei den
Ja.
Themen und bei den Produkten, die wir haben, nämlich Pflegerente, Universal Life, habe ich doch was zu verkaufen.
Ja.
Also, das ist die alte Formel. Da muss ein Problem sein. Du musst eine Lösung dafür haben und dann wirst du die verkaufen. So, und jetzt kann man diskutieren. Ist das ein Problem oder nicht? Also nochmal hier, Also wer das jetzt noch bestreitet, aber es gab ja auch die, Thorsten, in den 90ern und 2000ern, die gesagt haben, nee, gesetzliche Rente reicht mir, also weiß ich natürlich auch alles. Also Problem ist da, die Lösungen gibt es, sie müssen halt verkauft werden. Und für den Verkauf gibt es ja auch Geld, also es wird ja auch nicht schlecht vergütet. Also meine Botschaft, ran da. Ihr tut was Gutes und erfüllt euren sozialpolitischen Auftrag zum zweiten Mal, nachdem ihr Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung vermittelt habt, macht ihr jetzt Altersvorsorge Teil 2 und macht eben die Absicherung, die Einkommensabsicherung der Zeit ohne Beruf, und das ist eben die Pflege.
Ja, richtig. Und was du eben sagtest, ne, man ruft halt 100 Leute an, die einem wichtig sind. Das war ja die Einstiegsphase. Aber heute dürfte das ja für die meisten der Makler einfacher sein, weil die ja in der Regel Hunderte, also nicht nur 100, sondern wahrscheinlich eher 5, 6, 7, 800 Datensätze im Bestand haben, wo es ja...
Eher 2.000 bis 3.000. Ja, du hast recht. Die Hälfte bis 60% ist jetzt genau in der Range 55 plus. So, also wenn du normalerweise 2.000 Kundenkontakte hast, die du dann dein eigen nennst, dann wirst du 1.000 Menschen haben, die du ansprechen kannst, also mit denen du schon mal Kontakt hattest, denen du was vermittelt hattest, die in deinen Bestand kamen. Und denen musst du jetzt eigentlich sagen, pass mal auf, da gibt's ein Problem. Die Kassen sind jetzt schon leer. Und du hast noch 20 Jahre zum Vorsorgen, wenn wir jetzt über Pflege reden. Du hast aber auch mit 55 noch 12 Jahre, um was für die Rente zu tun. Und deswegen sind wir auch weiter ein Anbieter von konventioneller Zinsgarantie. Du wirst ja wissen, die Ideal mit 3% Verzinsung über viele Jahre Anführer da sozusagen im Markt und einer der wenigen, der das noch angeboten hat. Ja, warum? Ein 55-Jähriger oder eine 55-Jährige wird auch nicht mehr 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat rein in Fonds packen. Also mit Sicherheit die Hälfte, vielleicht bis zu 70%, aber einen Teil wirst du ohne Volatilität weglegen wollen zu einer vernünftigen Verzinsung. Also auch dafür haben wir eine Lösung. Aber es muss halt einfach verkauft werden. Das ist übrigens genauso wie vor 30, 40, 50 Jahren. Die Kundinnen und Kunden kaufen es nicht selber, weil der Konsum ist ein mächtiger Gegner.
Ja,
das es ist gibt immer Spruch. Was zu konsumieren, das kenne ich von zu Hause. Also irgendwas muss immer gemacht werden oder gekauft werden.
Ja, das ist ein guter Spruch. Und und ihr seid ja damit auch im Markt unterwegs. Du persönlich ja sowieso. Wie ist denn das Echo aus dem Markt? Also du sprichst jetzt mit einem 55-jährigen Makler und holst nochmal so ein bisschen die Motivation raus und sagst, ey, du hast hier ein riesen Geschäftspotenzial vor dir stehen, liegen. Wie ist so das Echo? Also mein Gefühl ist, dass die eher satt sind und sagen, oh, also ich habe jetzt schon echt ein paar Jahre gut Gas gegeben und wer mich fragt, der bekommt was, aber dass ich jetzt nochmal aktiv hier irgendwie in den Vertriebsmodus umschalte, schauen wir mal.
So. Das würden sie jetzt alle bestreiten und das kann ich jetzt natürlich auch nur hier so sagen, aber das ist so, klar, weil du hast ja 20, 25, 30 Jahre gute Arbeit geleistet und du hast halt heute relevante Bestände. Ja. So, also sich jetzt aufzuraffen, fällt schwerer als mit 23 als Student, jung, hungrig, loszumarschieren. Und da fiel es ja schon zum Teil schwer, sich zu überwinden. Also habe ich vollstes Verständnis. Deswegen arbeiten wir da ja auch gegen diesen Bequemlichkeitswiderstand an. Die Frage ist jetzt halt einfach, will ich mir nochmal die letzten 15 Jahre meiner beruflichen Laufbahn vergolden. Ja. So, also das muss ich mich dann halt einfach fragen und bleibe ich halt weiter ein Missionar, eine Missionarin eben für diesen sozialpolitischen Auftrag. So, viele tun es ja auch weiter aus Überzeugung. Und wenn du jetzt fragst, wir sind ja viel auf Roadshow, wie reagieren die? Schon betroffen. Also wenn wir einladen zum Thema Pflege, ist die Hütte voll. So, und da sitzen dann nur Leute, die sagen, ja gut, dass ihr mal wieder da seid. Dann kommt dann auch ein bisschen erhobener Zeigefinger. Ihr wart auch schon lange nicht mehr draußen. Ja, Asche über unser Haupt. Ja. Also wir sind wieder da. Gut, dass wir mal wieder über Pflege reden. Ey, ich muss das mal wieder ansprechen. Ich mache das viel zu wenig bis gar nicht. So.
Ja, danke. Das stimmt. Ja.
Genau deswegen wollten wir sprechen. Und wir sehen das sofort. Also wenn wir mit 30, 40 Vermittlern an einem Ort waren, dann kannst du die Uhr danach stellen. In den nächsten 1, 2, 3 Wochen kommen da Pflegerenten rein, einfach weil es angesprochen wird. Jetzt muss ich auch fairerweise sagen, das Produkt wurde auch durch die Rechnungszinssenkungen wirklich immer teurer in den letzten 10 plus x Jahren.
Klar,
die Politik hat auch war unser schlechtester Mitarbeiter, weil hat gesagt, Pflegegrade, viel mehr Leute kriegen jetzt Pflegeleistung, macht euch keine Sorge, Pflege läuft. Also war jetzt fatal. Alle Gesundheitsminister nach Daniel Bahr haben es aus meiner Sicht einfach verbockt. Also das war Sand in die Augen streuen. Ja. Und jetzt sowas hier, ne? Also der steht jetzt da mit dem Thema der leeren Kasse. So, also es wurde zu wenig angesprochen, es wurde zu wenig gemacht. Da fehlen jetzt 10 Vertriebsjahre. Es war teuer, aber der Rechnungszins geht jetzt wieder auf 1% hoch. Und damit wird die Pflegerente auch bis zu 30% günstiger. Ja. Jetzt haben wir im Schlussquartal nochmal gesagt, komm, sicher dir das alte Eintrittsalter aus 2024, sicher dir den 1% Rechnungszins ab 2025. Das Ganze bei der Hälfte der Gesundheitsfragen aus 6 macht 3. Und das ist so eine aktuelle Aktion. Ab und zu muss man ja auch mal einen raushauen und einfach sagen, so, jetzt ist der Moment, now or never. Das ist genau der Moment, den wir jetzt ausgerufen haben. Hey, rafft euch auf. Und wenn es jetzt so eines äußeren Impulses bedarf, dann ist der jetzt aus unserer Sicht derjenige, mach es jetzt im Schlussquartal. So, aber wir werden natürlich ab Januar, Februar und in den Folgejahren den Markt weiter intensiv bearbeiten, weil wir von dieser Idee einfach beseelt sind, von dem Glauben, dass wir damit unserer Gesellschaft den wichtigsten Dienst für die auf Sicht der nächsten 30 bis 40 Jahre erweisen.
Ja, voll gut. Das weckt die Lust, mal wieder am 31.12. mit einem großen Kuvert voller Anträge noch irgendwo hinzufahren, damit es noch rechtzeitig irgendwo ankommt.
So, das ist natürlich die Reaktion, über die ich mich freue. Mir geht's genauso, also ich werde da ganz unruhig und bin auch so in meinen privaten Umfeldern dabei. Ich merke da natürlich auch, wie es unseren Berufskolleginnen und Kollegen geht, den Maklerinnen und den Vermittlern. Ja, du bist natürlich umgeben von Leuten, die darüber eigentlich nicht reden wollen, weil es natürlich wehtut. Ja, aber dafür werden wir bezahlt. Ne, das ist der Beruf, für den wir uns entschieden haben. Und wenn es diese Hürde nicht zu überwinden gäbe, dann würde man das ja nur verteilen draußen. Dann müsste man es ja auch nicht gut provisionieren. Also nochmal, man kann sich dabei ja auch eine sprichwörtlich goldene Nase noch verdienen, ohne auch nur den Funken eines schlechten Gewissens zu haben, weil man ja einfach extrem Notwendiges tut.
Und was mir gerade kommt, ne, wir haben ja ganz am Anfang über das Thema Nachfolge gesprochen, ja. Wenn jetzt ein Inhaber eines Maklerbetriebs sagt, ja, okay, ich sehe das Potenzial, aber so richtig Lust und Energie habe ich nicht mehr, dann wäre das ja vielleicht die Chance, einen Nachwuchskollegen ins eigene Haus zu holen und zu sagen, hey, du verdienst dir jetzt in meinem Bestand mit dem Thema Pflege und Altersvorsorge 2.0, verdienst du dir jetzt erstmal mir gegenüber die Anerkennung und die Sporen, dass ich vielleicht in 3, 4, 5 Jahren dir den ganzen Rums hier übergebe. Und dann hat mich auch jeder Kunde schon mal gesehen, weil du mit denen halt jetzt über Rente und Co. sprichst nochmal, ne, und über Pflege.
Das ist ein super Punkt, Thorsten. Genau das haben wir auch gemerkt. Wenn wir die Älteren sozusagen nicht aus der Bequemlichkeitsfalle rausbekommen, zumindest nicht in ausreichender Anzahl und in schneller Zeit, dann lass über die Jungen reden. So, da sagen jetzt manche, vergiss es, aber da sage ich jetzt aus Erfahrung, wir beide haben ja auch mal mit Anfang, Mitte 20 angefangen. Man kann sich auch da durchsetzen, auch bei Älteren. Natürlich sind die mit 57 auf Augenhöhe. Also das ist alles perfekt, aber die machen es dann halt im Moment noch nicht. Also wir haben jetzt eine Kampagne in den letzten 2, 3 Monaten gestartet, wo wir einfach erklären, was ist ein Babyboomer und wie spreche ich den an? Das ist so ganz witzig gemacht, so mit Ghetto Blaster und so anderen typischen Walkman, so typische Dinge aus der Boomer-Zeit, auch Boomer-Sprech. So haben wir versucht, so ein bisschen witzig alle 25 bis 40-Jährigen mit dieser Zielgruppe in Berührung zu bringen und denen zu sagen, habt da keine Scheu, die anzusprechen. Die brauchen das. Und da haben wir jetzt Social Media, Landingpages und Content ohne Ende produziert, einfach um den jungen Leuten die Scheu davor zu nehmen, Babyboomer auf das Notwendige anzusprechen. Funktioniert ganz gut, könnte viel besser funktionieren, aber wir haben jetzt halt eben auch erst angefangen. Also das ist genau der Ansatz, den jungen Leuten zu erklären, wie verdient man sich seine vertrieblichen Sporen bei den 19 Millionen Deutschen zwischen 50 und 65. Weil, weißt du, zwischen 20 und 35 sind es auch nur noch 14 Millionen. Also das sind einfach mal 5 Millionen Menschen weniger. Ja. Jetzt ist die große Frage, will ich bei den vielen, die das Einkommen haben und das Vermögen, wo ich vielleicht die Ansprachehürde habe, wo ich mich erstmal drauf einstellen muss, aber wenn ich da drin bin, dann wird's lukrativ. Oder will ich vorne, wo alle sind, der 17. sein, der fondsgebundene Altersvorsorge und Berufs- und Fähigkeitsversicherung anspricht. Und das ist unsere Mission in Kürze. So, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, das in den nächsten Monaten und Jahren durch den Markt zu tragen, zum Wohle aller.
Sehr gut. Und ich würde sagen, das lassen wir so stehen, bevor wir jetzt die nächste Schleife aufmachen und uns festreden, denn du bist gefragt und musst jetzt gleich in deinen nächsten Termin.
Du auch, Thorsten.
Genau,
du
ich auch. Richtig. Und damit danke ich dir also sehr für das Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht, wie erwartet. Ich glaube, die Zuhörer sind wahrscheinlich jetzt auch in Masse bis jetzt noch dabei. Dafür danke.
Und ja, ich hoffentlich. Hoffe, gebt mal Feedback, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ne?
Man ja, total, genau. Einfach. Feedback. Ja. Genau.
Oder wenn ich Unsinn erzählt habe oder anmaßend war oder dann
genau.
Bitte Reaktionen.
Ja, genau, Reaktionen gerne über unsere Kanäle, die ihr so kennt oder per Mail an info@vertriebsansatz.de und ansonsten bei Spotify könnt ihr kommentieren oder auch bewerten und bei Apple genauso. Also, Max, vielen Dank, dass du da warst und ich glaube, das war vielleicht nicht das letzte Mal. Ich glaube, das können wir irgendwann nochmal wiederholen, ein Upgrade machen oder so und damit sage ich jetzt ciao und verabschiede dich in deinen nächsten Termin. Bis dann.
Danke, Thorsten. Danke, Thorsten.
Ja, sehr
hat mir auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr schön, gerne.
Tschüss.